Zu Beginn der Sendung habe ich es ja schon angesprochen, die Gezi-Proteste im Mai, Juni 2013 waren eine äußerst heterogene Bewegung und dieser angesprochene Geist von Gezi, das Gezi-Gefühl, das muss irgendwie ganz besonders gewesen sein. Was sagen denn eure Romane, eure Geschichten dazu? Was drückt diese Besonderheit der Proteste aus oder wie wird das dort beschrieben, Petra?
Also in Delidoman könnte man sagen, ja, es kommt so ein undogmatisches Nebeneinander und Miteinanderleben im Park so vor. Es ist bunt, es passt nicht zu orthodoxem Marxismus. Also es gibt auch so eine kurze Etappe, wo sich der Chala, die Hauptperson, mit so einem orthodoxen Marxisten an der Barrikade unterhält und der sinniert dann, naja, wir passen da eigentlich nicht so richtig rein. Er bleibt dann trotzdem dabei, aber fühlt sich da nicht so ganz wohl und es ist, ja, es ist so solidarisch und ja, ein Miteinander.
Diese zwei Geschwister, die kommen ja jetzt von ganz woanders her. Mhm. Was haben die denn da als so als ersten Eindruck, als sie da hingehen? Oder wieso gehen sie überhaupt dahin? Sie gehen ja erst dahin, als das schon im Fernsehen kommt. Ne?
Ja, es ist eigentlich so, dass der Chala seine Schwester sucht, weil sie hat sich ja in den Kopf gesetzt, dann sie will vor den Wasserwerfern tanzen. Und irgendwann verschwindet sein Freund und seine kleine Schwester. Sie sind dann weg und er sucht sie überall und dann auch im Park. Und
also das so. Erstmal will sie vor den Wasserwerfern tanzen, mhm, und wird das dann noch, leben Sie sich da noch mehr ein? Sind Sie dann auch noch aus anderen Gründen da? Oder?
Das kommt vielleicht ganz gut raus. Also der Chala, ich habe es ja vorhin kurz beschrieben, der ist eigentlich so jemand, der noch gar nicht so richtig weiß, wie er auch politisch, wo er sich da eingruppieren soll. Und ich denke, am Anfang sieht er schon, findet das, glaube ich, auch alles ein bisschen chaotisch und fremd. Und aber irgendwie sind da auch ganz nette Leute dabei und er hilft dann auch mal beim Suppekochen und beim Brotbacken. Er kann das ganz gut und kommt dann auch mit verschiedensten Leuten ins Gespräch und kommt dann so mehr und mehr rein, mhm, in den Park, ja.
Isa Martin Niesen, der scheint ja wirklich extrem fasziniert gewesen zu sein von diesen, ja, Gezi-Protesten. Oder er war ja, Marc ist sein alter Ego, er selbst war ja, ja, auch dort vor Ort.
Genau. Also er ist zum einen fasziniert über das schnelle Wachstum der Bewegung. Dieses, immer wenn Leute im Grunde wegverhaftet wurden, sind andere an ihre Stelle getreten und haben sich quasi potenziert, zahlenmäßig. Und einfach aber auch von der unglaublichen kreativen Buntheit und Vielfalt und dem Witz auch. Und ja, er beschreibt es eigentlich ähnlich wie das Zitat, was du genannt hast, Gerhard, so eine gelebte Demokratie, die einfach auch eine ganz, ganz hohe Toleranz hat und eine Vielfalt und Unterschiede zulässt. Und das beschreibt er an ganz verschiedenen Begegnungen. Da gibt es diese Fußballvereine, da gibt es ja nicht nur den einen, den Charshi, sondern auch zwei andere, die aus anderen Vierteln kommen, die sich normalerweise die Köpfe einhauen, die dann alle an einem Tag gleichzeitig auf diesen Platz gezogen sind zu Tausenden und sich quasi gemischt und verbündet haben. Und oder eine Situation, wo die kemalistische Jugend neben kurdischen tanzenden Organisationen sitzen und es einfach tolerieren, obwohl sie sonst auch spinnefeind miteinander waren und ja auch quer über die Generationen, dass sich plötzlich die Mütter der Plünderer auftauchen und sagen, hallo, hier sind wir, die Mütter der Plünderer und so
die
weiter.
Die Mütter der Chapulchi,
genau,
oder?
Genau. Ja, und also das fasziniert ihn einfach total, diese gelebte Toleranz und Vielfalt eigentlich. Also.
Was ja wohl auch ganz außergewöhnlich gewesen sein muss, war auch so die Solidarität der Nachbarn, der Leute, die einfach dazukommen und auch helfen wollen in einer ganz aufgeladenen Situation.
Ja, das ist das, was ich ja vorhin auch schon gesagt habe. Ne? Es werden einfach Räume geöffnet, Edelhotels, Cafés, Privatwohnungen. Dort werden die Leute verbunden. Es gibt kostenlos Tee, es gibt kostenlos Essen. ständig wird Verbandsmaterial, Medizin gespendet, Leute melden sich freiwillig zum Verarzten und es ist total verrückt, ja, wie in dieser Geschwindigkeit, wie sich das organisiert hat, ne? Also das, also beschreibt er auch sehr fasziniert, ne, und beeindruckt auch.
Gerhard, in der Anthologie, wie kommt da dieser Gesi-Geist aus der Flasche?
Ja, das Motiv der Mütter, die an die Seite irgendwie ihrer Kinder dann auf den Gesi-Platz kommen, das ist da in 2 oder 3 Erzählungen kommt es vor.
Sind das dann immer so Mütter, die so alten linken Bewegungen auch angehören?
Nicht
oder irgendwelche
nur, das
Mütter?
Sind auch konservative Leute, okay. Die das dann so plötzlich unterstützt haben. In einer Erzählung kommt dieser Straßencafé-Besitzer vor, und dessen Café gibt es nur konservative Zeitungen, aber nachdem die Tochter dann protestiert hat, tauchen plötzlich auch andere Zeitungen in seinem Café auf. Ja. Zu dem, was Isa gesagt hat, wie eigentlich so das Essen zum Beispiel auch für die Nachbarn und von den Nachbarn mitorganisiert wurde und wie die Straßenkinder auch mitversorgt wurden. Vielleicht noch ein kleiner Ausschnitt aus dem Text Burhan Sönmez, da hatte ich vorher schon draus zitiert, der hat den Titel Ästhetik des Widerstandes, was auch eine ganz interessante Sache ist, vielleicht sogar auf Peter Weiß anspielt, den es in türkischer Übersetzung gibt, die Ästhetik des Widerstandes, ja. Aus dem Manifest Ästhetik des Widerstandes 2, die Straßenkinder in der Umgebung des Taksimplatzes fragen, wie lange der Protest noch dauert. Die Solidarität beim Widerstand sorgt dafür, dass sie genug zu essen bekommen. Die Regierung achtet darauf, dass im Umkreis von 100 Metern um Moscheen herum kein Alkohol getrunken wird. Dass aber in demselben Umkreis Menschen hungern, kümmert sie nicht. Das dazu noch. Und jetzt möchte ich noch einen Aufsatz zitieren von Barış Uygur, den Krimi-Autor, der eben einen Essay am Ende des Bandes Gesi, eine Anthologie, geschrieben hat. Der Titel dieses Essays lautet »Ein Slogan fehlt«. Und er sagt so auch resümierend, »Gesi hat der Türkei eine Utopie geschenkt, wie sie sie noch nie erlebt hat. Vielleicht zum ersten Mal überhaupt kämpften Kemalisten und Kurden, Muslime und Zugehörige der LGBT, Anarchisten und Trotzkisten Seite an Seite. Viele Kemalisten entschuldigten sich bei den Kurden dafür, dass sie in dem 30 Jahre währenden schmutzigen Krieg nicht den Kurden, sondern den von der Regierung kontrollierten Medien Glauben schenken. Sie lernten, sich von den grün-gelb-roten Fahnen der Kurden zumindest sich nicht beunruhigen zu lassen. Kommunisten kämpften Schulter an Schulter mit Kleinbürgern. Aber neben all diesen Gruppierungen gab es eine, die mindestens ebenso stark vertreten war. Und gerade sie verlieh Gesi ihren eigenen einzigartigen Zauber, die neue Jugend. Und im Folgenden führt der Autor Barış Uygur eben aus, wie diese Jugendlichkeit sich auch in den Slogans äußert. Zum Beispiel wurden eben Anspielungen auf Fernsehserien benutzt, auch auf internationale Fernsehserien. Bis zu Star Wars ging es. Tayyip Winter is coming, welcome to Fight Club. Anspielungen, die jetzt ältere Leute oder jetzt traditionell politische Leute gar nicht verstehen konnten. Mhm. Und also die Jugend, die so bisher eben als nur virtuell aktiv beschrieben wurde, hat da jetzt auch zur Überraschung vieler Altlinker auch hier so die Slogans geprägt. An den Mauern stand, Revolution will not be televised. Ebenso verbieten, verboten, all power to the imaginations, neben traditionelleren Slogans wie Make Love Not War, No Pasaran, Venceremos. Also hier diese ganze Buntheit. Auch der Barış Uygur ist übrigens nicht nur Krimi-Autor, sondern er ist auch einer der Gründer des Plattenlabels Peyote Musik. Peyote ist so ein Underground-Ausgehort in Istanbul, der auch viel so für oppositionellen Geist so gesorgt hat. Also diese Popkultur und Medienkultur wird auch so ironisch aufgegriffen. Und wenn zum Beispiel das Staatsfernsehen Pinguine sendet, das war so ein berühmtes Motiv, hat die Protestbewegung das aufgegriffen und diese Pinguine als Symbol des Widerstands dann für sich benutzt.
Knüpfen wir doch da gleich mal an, weil ich glaube, das war wirklich etwas, wo auch der Funke übergesprungen ist, auch in den sozialen Medien, dieser Witz und diese Gewitztheit auch der Slogans und eben immer alles umzudrehen und aufzugreifen. Mhm. Ist da in euren Romanen, Isa und Petra, auch was davon zu
zu spüren.
Ja, auf jeden Fall. Also allein schon wie die Gruppen, welche Namen die sich gegeben haben. Ich kann ein paar mal vorlesen. Trete da nicht drauf, Kooperative, die haben so den Garten bearbeitet. Oder die Muslime, die einem das Geld abgewöhnen. Oder die bewaffnete Organisation, die seit 30 Jahren keine Waffen tragen. Dann gibt es noch mehr. Wir sind wegen der Bäume gekommen. Genau, die kamen im Rätsel vor. Wir sind wegen der Bäume gekommen und hätten beinahe eine Revolution ausgelöst, Solidarität. Oder eben Rhythmusteams, die dann irgendwelche Rhythmen eingeübt haben. Also klingt sehr bunt und lebendig.
Isa, Martin Niesten hat es doch sicher auch fasziniert.
Ja, er zitiert auch immer wieder verschiedene Slogans, Graffitis und so weiter. Zum Beispiel eben auch ein Pinguin mit einem Blumenstrauß und dem Zitat, ich bin ein Plünderer. Oder,
das war ja eben genau, weil das Stadtfernsehen während der Proteste, während alle anderen über die Proteste berichtet haben, die Pinguine gezeigt hat, die Dokumentation über die Pinguine.
Genau, das wurde ja dann auch bei Demos in Form von Masken wieder aufgegriffen, dass alle dann mit Pinguinmasken aufgetreten sind und so weiter. Ja, oder so, dass sie dann so mitten im Tränengasnebel es schmeckt nach Freiheit gerufen haben. Oder wo ist der nächste Wasserwerfer? Ich habe seit Tagen nicht mehr geduscht. Wenn das Volk kein Brot hat, soll es doch Tränengas essen, in Anlehnung an so ein Zitat von Marie Antoinette. Ja. Eintritt frei, Wasserwerfer ausgenommen, stand an den Barrikaden durchlässen und ja, also.
Das war, glaube ich, schon auch kennzeichnend, dass diese wahnsinnige Repression, die ja wirklich heftig war und Menschen das Leben gekostet hat, mit so einer Kraft und so einem Witz auch begegnet wurde.
Das Gas ist eigentlich so der Anlass für ganz viele auch schwarz daherkommende Witze. Ja. Der Hakan Günday hat einen satirischen Text in der Gezi-Anthologie. Hakan Günday ist auch ein DJ und Medienkünstler, war auch 2014 in Freiburg im kommunalen Kino mal. Und in diesem Band ist er mit einem Text vertreten, der so einen Dialog hat zwischen einem Ministerpräsident im Jahr 2036, der Text heißt der erste geklonte Ministerpräsident der Türkei, und sein Gesundheitsminister meldet ihm, die Leute, die damals mit Gas besprüht würden, die sind plötzlich alle rot, haben rote Färbung der Haut. Ja gut, dann stellt sich aber ein paar Tage später raus, nicht nur das, die Rötung ist zurückgegangen, diese Leute sind unsterblich geworden, also sind dann ewig leben.
Wie schön.
Ja, auch so ein Bild für die Unsterblichkeit, so diese Bewegung natürlich. Und der Ministerpräsident will plötzlich selber auch unsterblich werden und lässt sich hier mit dem Gas, das damals eingesetzt wird, beschießen. Und er macht es wieder und wieder, aber bei ihm funktioniert es einfach nicht. Und es stellt sich raus, es funktioniert deshalb nicht, weil er eben geklont ist, ein Klon ist von dem damaligen Ministerpräsidenten.
Er ist geklont.
Ja, genau. Und also das ist für mich der witzigste Text aus diesem ganzen Band. Und er greift eben auch dieses Motiv aus von diesem Tränengas.
Ja. Ich würde euch gern noch fragen, bevor wir auch noch mal zu diesen Utopien und Erwartungen oder auch Enttäuschungen kommen, was denn über die Hintergründe der Proteste zu hören ist. Weil ihr habt es ja schon beschrieben, wie heterogen die Proteste zusammengesetzt waren, wie viele verschiedene Menschen da kamen und ich glaube, ungefähr so viele Motive waren auch da zu protestieren. Was sticht da in euren Romanen so raus?
Also in Deliduman sticht zum Beispiel eine Frau heraus, die das Kollektiv vertritt. Wir müssen gar nichts tun, was die Schwanzträger sagen. Das ist die Orsa, das ist eine junge Frau, die allein schon durch ihre Kleidung, die hat so ein Muskel-T-Shirt, kein BH und ein Tuch in den Haaren und ist die zweite Vertreterin dieses Kollektivs. Sie ist zum Beispiel in so einer Suppenküche, die alle Leute, die kommen, mit Essen versorgen, dabei und ja, vertritt ganz stark so ihre Meinung, was sonst ja gar nicht so vorkommt in dem Roman. zu Lesben und Schwulen, also die werden mal erwähnt, dass es da auch eine Gruppe gibt, die heißt da Mann zu Mann, Frau zu Frau, jeder darf jeden küssen. Aber da wird eigentlich nicht so viel drüber erzählt. So gehört zu der ganzen Buntheit so mit dazu.
War aber eine sehr wichtige Gruppe bei den Gesi-Protesten, aber nicht unbedingt das Thema von Emra Serhes. Wie ist das bei Martin Niesen?
Ja, bei Martin Niesen kommen die Lesben und Schwule auch nur sehr, sehr am Rande vor. In seinem Vorwort wird es erwähnt, dass die Teil der Bewegung waren. Und einmal beschreibt die Katrin, diese deutsche Architektin, in ihren Gedanken zumindest diese Tatsache, dass bisher so das politische Agieren sehr männerdominiert war und oft auch Schwuchtel als Schimpfwort gegen politische Gegner benutzt wurde. Und dass das eben auch eine Besonderheit ist jetzt in der Bewegung, dass eben andere Parolen und nicht diese Diskriminierungen so im Vordergrund stehen und dass eben auch Frauen mehr sichtbar sind. Also das wird schon deutlich auch bei Martin Niesen. Also die Frauen sind sichtbar, auch ihre, also ganz stark auch der verschärfte Abtreibungsparagraf zum Beispiel ist eine Motivation für die Frauen, auch diese ständige Aufforderung, 3 bis 5 Kinder zu kriegen, was einfach diese jungen studierten Frauen total gegen Strich geht auch. Sachen wie Reglementierung von Alkoholverbot, dass keine Tische und Stühle mehr auf den Straßen von Istanbul vor den Cafés stehen dürfen. Also sehr viel individuelle Freiheiten eigentlich sind zumindest in diesen jungen Studiertenkreisen, die sehr westlich orientiert sind, Thema. Aber die sehen auch gleichzeitig, das kommt ja auch ein bisschen in dem Zitat vor, was ich vorgelesen habe, dass man, wenn man Freiheit, individuelle Freiheit fordert, eigentlich auch eine Religionsfreiheit unterstützen muss. Und gleichzeitig sind sie auch gegen die schleichende Islamisierung. Also es ist auch so eine Gratwanderung auf eine Art natürlich. Ne? Oder fordern einfach eine klare Trennung zwischen Religion und Politik so. Ja, und also es, bei Martin Niesen ist wahnsinnig viel drin, auch das Städtebauliche ist drin, sehr stark einfach das autoritäre Auftreten von Erdogan. Das ist eigentlich, glaube ich, das, was alle verbindet. Ja, also das autoritäre Auftreten und die große Brutalität, die mobilisiert einfach dann querbeet die Leute, weil er sich einfach hinstellt und sagt, ihr habt mich doch gewählt, jetzt kann ich machen, was ich will. Also das ist ganz stark so bei allen Themen eigentlich. Ne?
In der Anthologie, was sind da die dominierenden Motive?
Naja, das ist in jedem Text anders, wie das in Anthologien eben so ist. Aber sagen wir mal so, schwulen Transgender-Thema kommt in 2, 3 Texten vor. Da dann auch recht explizit, also es wird auch über die Workshops berichtet, die gemacht wurden eben zu sexuellen Beschimpfungen, Beleidigungen, die Frauen entgegengebracht werden, Schwuchteln, Huren und so weiter und so fort, weil es tauchten am Anfang auch Parolen auf, die durchaus diese Beleidigungen auch hatten. Und dann wird es zum Beispiel in einem Aufsatz von Karin Karakaschle, der Tropfen zum Überlaufen, geschildert, wie diese Workshops abliefen. Und dann wird auch noch gesagt, als die LGBT-Bewegung ihren seit Jahren geführten Kampf in diese Proteste einbrachte, verstand die Bevölkerung es, Seite an Seite mit den in Anführungszeichen Schwuchteln zu protestieren. So wurde auch der Pride-Marsch nach Gezi mit 50.000 Teilnehmenden zum gemeinsamen Symbol für die Forderung nach einem freieren Land im Gegensatz zum heteronormativen System und ging damit weit über die reine Sichtbarmachung der homosexuellen Bewegung hinaus. Also das wird hier durchaus auch thematisiert, nicht allzu oft. Was auch thematisiert wird, sind eben so diese stadtgestalterischen Kämpfe um Gentrifizierung, Korruption, Bauwahn in Istanbul. Das wird in fiktionalen Geschichten thematisiert, aber jetzt auch in diesen Manifestgeschichten. Also je nach Vorliebe des Autors oder der Autorin werden eben auch verschiedene Hintergründe genannt. Der antikapitalistische ist vielleicht noch nicht so genau beschrieben worden. Also in dem Manifest Ästhetik des Widerstandes vergleicht der Burhan Sönmez Gysi mit der Pariser Kommune zum Beispiel. Mhm. Das finde ich noch spannend, deshalb bringe ich es noch kurz. Mhm. Die Pariser Kommune dauerte 72 Tage. Wir setzen dieselben Prinzipien in 2 Wochen um. Als die Kommune zerschlagen wurde, diskutierten bürgerliche Intellektuelle ihre Widersprüche, Schwachpunkte und Fehler. Marx dagegen verwies auf die von der Kommune in die Zukunft getragenen Werte. Eigentum und Ausbeutung sind überwunden und das Tor zur direkten Demokratie ist aufgestoßen.
Okay, damit kommen wir auch gleich zur allerletzten Frage. Ein großer Vergleich übrigens, ja, finde ich. Aber der Größenwahn gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja. Genau, wir müssen leider, wir sind am Ende der Sendung schon fast, aber ich frage euch jetzt trotzdem, werden denn jetzt, also man kann ja jetzt schon sagen, es war eine Niederlage, Erdogan ist schlimmer als je, die Kurden werden eingemacht, das Regime wird immer autoritärer. Werden denn jetzt in euren Romanen trotzdem Hoffnungen und Erwartungen ausgedrückt oder wird eher diese Niederlage und Enttäuschungen, Befürchtungen ausgedrückt gegen Ende eurer Bücher? Sind ja alle hinterher geschrieben.
Also bei Dili Duman ist es ganz schwer zu sagen. Also der Roman endet eigentlich eher ziemlich traurig, weil es geht mit so einer Möwe, die stirbt und er sinniert so über das Leben und die Freundschaft, die sie vielleicht haben hätten können. Dann hat er aber eine Widmung drin und die wiederum drückt schon viel Hoffnung aus. Und ich habe noch ein Zitat gefunden von Emrah Serbest, der im Juli 2015 in Berlin zu Gast war. Und da hat er gesagt, es gibt viele großartige Menschen in der Türkei, die das politische und gesellschaftliche Potenzial haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Er denkt aber da an eine neue Generation, die vielleicht so 2050 glaubt er, dass eins der Gezi-Kids Ministerpräsidentin der Türkei wird.
Also, okay, das ist doch eine schöne Hoffnung, sein. Ja. Isa, Befürchtungen oder Hoffnungen?
Also für mich war eines der Sachen, die mich total beeindruckt hat, so gegen Ende, als schon die Brutalität eigentlich schon den Platz total leergefegt hat, als dann so als Protestmethode dieses einfach nur Stehen auf dem Platz plötzlich da war, ja, und sich immer mehr Leute einfach dazugestellt hatten, abgeräumt wurden. Das ist für mich so ganz stark als Bild auch stehen geblieben. Da geht was weiter, die suchen sich neue Formen. Und so ein Zitat, was ich noch hatte, die Bewegung hat schon jetzt gewonnen, weil nie wieder eine Regierung tun und lassen kann, was sie will, ohne sich fragen zu müssen, was wird das Volk dazu sagen. Ja, war sowas, was ich dachte, ja, das bleibt hängen.